Mein zentraler Gedanke, den ich irgendwie mitnehmen würde, ist das Thema, dein Ego oder das, wie du heute über Sachen nachdenkst und über Sachen denkst, basiert auf Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und wie häufig kommen wir in Situationen, dass wir Erfahrungen gar nicht selbst bestimmt haben, gerade in deiner Kindheit.
Hey. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your jewel missing. Has some ice cubes in the new kitchen. Cause you like me too.
Mindset Gelaber mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Wie ist die Lage bei dir?
Die Lage ist positiv. Erste Folge, Mindset-Gelaber. Es ist endlich soweit. Wir haben lange drüber geredet und uns viele Gedanken gemacht. Und jetzt geht's los. Nachdem wir hier so ein paar technische Struggles hatten, sind wir jetzt auch endlich am Start und können uns hören und sehen und so weiter und so fort.
Bist du aufgeregt?
Nee, irgendwie nicht so krass. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
Wir werden sehen.
Du so?
Geht noch. Es fühlt sich an wie immer, wie quasi auch die Telefonate, die wir sonst immer führen. Von daher, ich bin sehr gespannt. Was hast du dir so vorgestellt für die erste Podcast-Folge? Was hast du mitgenommen? Was ist dein Topic für die erste Folge Mindset-Gelaber?
Ja, also mein Gedanke an sich ist, ich glaube, einer von uns beiden bringt immer irgendwie ein Topic mit, was ihn gerade bewegt, interessiert, wo er sich gerade mit auseinandersetzt und dann philosophieren wir da so ein bisschen drüber. Ich glaube, das macht Sinn. Keep it simple. Doch bevor ich in das Thema rein drippe, habe ich irgendwie drippe, das sage ich im Moment oft, deswegen musst du lachen, ne? Ich weiß. ich würde ganz gerne nochmal mit so ein, zwei, drei Fragen off topic einfach anfangen, weil sie mich gerade so ein bisschen bewegen. Frage, findest du auch, dass das Thema Musik und sich über Musik austauschen mit anderen Personen irgendwie ein sehr intimes Ding sein kann? So, dass wenn man sich gegenseitig Musik zeigt und das, was man gerade feiert und das, was einen bewegt, dass das irgendwie ein Stück weit voll die Offenbarung deiner Emotionalität ist?
Boah, das ist eine sehr spannende Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Musik und Intimität. Aber ich glaube, ein Stück oder ein Kern Wahrheit ist dran, gerade so, wenn du mal abgehst von dem, was du immer hörst oder was die Gesellschaft hört in Richtung Charts oder keine Ahnung. Es gibt ja auch so Branchen oder Genres, die sind vorbestimmt, dass sie irgendwie cool wirken, Rap etc. Wenn du dich davon mal abbewegst und auch wirklich vielleicht auf Titel gehst, die vielleicht ein bisschen tiefere Bedeutung für dich haben oder die jetzt nicht unbedingt so diesem Trendzug gerechnet sind und die man vielleicht auch nicht mit deiner Persönlichkeit in Verbindung bringt. Also keine Ahnung, vielleicht hörst du ja in einer Freizeit Celine Dion oder Whitney Houston oder so. Und ich glaube, da bist du dann schon einem Punkt, wo es um Selbstoffenbarung geht. Also das ist so ein Punkt, wo du nicht jeden unbedingt zweifelsfrei so reinlässt in diese Zone von dir. Und deswegen würde ich da schon mitgeben. Also jetzt, wenn du über, keine Ahnung, Latest Rap Updates oder so sprichst oder was, keine Ahnung, das neue Album von Post Malone oder Drake oder so, dann nicht. Aber wenn du mal so wirklich in die Tiefe gehst und auch Sachen mit Leuten besprichst, die so in die Richtung gehen, was hast du eigentlich alleine, wenn du zu Hause bist? Da glaube ich schon, ja.
Ja, ich glaube sogar tatsächlich, dass es manchmal auch das Lied von Drake sein kann, ne? Also, so, es kommt halt auch immer darauf an, was du damit assoziierst. Ich finde es halt mega spannend. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. So, es gibt halt total viele Lieder, mit denen man halt gewisse Situationen und Erlebnisse einfach verbindet. Und im Zweifel kann es ja auch das, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, Blank Space, Taylor Swift. So ein richtiges Mainstream-Lied gewesen vor 4, 5 Jahren. Und mit dem Lied verbinde ich persönlich aber mega krass mein Auslandssemester in Kalifornien. Weil wir es da halt mega oft gehört haben und mega, mega losgetrellert haben, weil wir das irgendwie gefeiert haben und so. Und keine Ahnung, also ich finde, manchmal kann es auch das Mainstream-Lied sein, wenn du dazu halt eine gewisse Emotionalität und Assoziation hast, weißt du?
Ja, aber ich glaube, die Assoziation ist nicht dann zwangsläufig immer mit Intimität gleichzusetzen. Also ich sag mal so, wenn du über dein Auslandssemester sprichst, je nachdem, wie tief du auch reingehen willst etc., kann das intim werden, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt über Wahrscheinlichkeiten sprechen, dass das ein intimes Thema wird, das liegt eher so an Punkten, wo du die Sachen offenbarst, die du vielleicht nicht in der Öffentlichkeit hörst oder so, oder die du vielleicht auch selbst singst, meinetwegen.
Ja. Ja, spannend. Das war auf jeden Fall so ein Gedanke, der, den ich hatte, weil irgendwie so die Assoziation innerlich so, ich sag oft Assoziation, merke ich gerade, aber die Assoziation innerlich so, also dem voraus ging diese Frage, wie oft spricht man eigentlich miteinander, um einander wirklich zuzuhören? Und wie oft spricht man miteinander, um einfach nur zu antworten? Ne? Also Und ich finde halt so, wenn du über Musik sprichst und über Musik miteinander sprichst, sozusagen, wenn du weißt, was ich meine, dann ist es viel mehr so diese tiefere Gesprächsebene, weil du auf viel, ja, viel tiefere Art und Weise sozusagen miteinander interagierst, als wenn du einfach nur sprichst und man sich halt...
Okay, das heißt, du glaubst letztlich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du bei Musik oder über Musik schnell in ein besseres Thema kommst, weil machen wir uns nichts vor. Typisches Beispiel für dieses Zuhören, um zu antworten, ist ja so dieses klassische, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, und gerade so, wenn du irgendwie im Büro bist, wenn du deinem normalen Job nachgehst, was fragt dich jemand, was hast du am Wochenende gemacht? Du sagst zwei Sätze, dann bist du unterbrochen. Und in dem Moment will die andere Person eigentlich nur darüber sprechen, was sie am Wochenende erlebt hat. So, dann sagst du, keine Ahnung, ich war Freitag feiern. So, und sie sagt, er oder sie, ja, ich war Samstag feiern, war richtig geil, Grillparty etc. Und du denkst dir so, ja, okay, warum hast du mich jetzt eigentlich gefragt und nicht selbst von dir erzählt? Das heißt, du würdest davon ausgehen, dass wenn du über so ein Thema wie Musik sprichst, und da gibt es ja mehrere Beispiele oder mehrere artverwandte Branchen, bist du schneller in diesem kooperativen, in diesem richtigen Gespräch, was auch wirklich dann langfristig cool ist, weil, ich meine, es gibt zwei Arten von Gesprächen. Einerseits, wenn du auf einer Party bist, die Gespräche, die laufen so 30 Sekunden und dann denkst du so, ja gut, was sage ich jetzt? Welches Thema schneide ich als nächstes an? Oder die Gespräche, wo du nach anderthalb Stunden nicht realisiert hast, dass anderthalb Stunden um sind. So, und du glaubst, Musik ist halt das für Zweiteres?
Ja, weil ich glaube, Gespräche sollten ja irgendwie dafür da sein, um einander wirklich zu verstehen und nicht, um einander immer wieder einfach auf oberflächlicher Ebene zu antworten, weißt du? Und ich glaube, das kann, also Musik kann eine coole Brücke dafür sein, um wirklich irgendwie so, so ein bisschen das hinter den Kulissen zu verstehen von einem Menschen, nicht einfach nur, also weißt du, was ich meine? Manchmal gibt es einfach so Gespräche und da merkst du danach irgendwie, selbst wenn das Gespräch selbst auch eine halbe Stunde ging, so, okay, es war einfach nur random und irgendwie hat es den anderen auch nicht wirklich interessiert, was gerade mit dir passiert und warum manche Dinge so sind, wie sie sind, sondern es war halt einfach so ein Gespräch, so, weißt du?
Ja. Wobei ich glaube, da kommt halt auch noch ein Faktor dazu bei dir, dass das Thema Musik dich insgesamt sehr begleitet. Für andere Themen oder in anderen Konstellationen sind es andere Themen. Also ich sag mal, wenn du mit jemandem gegenüber sitzt, der in seiner Freizeit Modellflugzeuge erbaut, wirst du damit nie auf ein intimes Level kommen oder auf ein Level, wo du sagst, das war ein geiles Gespräch, sondern da geht es ja auch eher darum, das Thema zu identifizieren und dann auf das Thema aufzusatteln, was den anderen interessiert, damit er in seine Zone kommt und von sich aus spricht. Und wenn du dann Interesse zeigst, das heißt zuhören, um Fragen zu stellen, dann schaffst du ja diese Intimität auch über andere Thematiken.
Ja, da würde ich dir sogar recht geben. Ich glaube, Musik ist halt ein relativ guter gemeinsamer Nenner, weil viele sich irgendwie mit dem Thema in irgendeiner Form auseinandersetzen. Aber grundsätzlich hast du recht. So, jetzt habe ich dir irgendwie eine Eingangsfrage gestellt und wir sind schon 8 Minuten am Labern. Was wollte ich eigentlich sagen?
Ich bin gespannt, Herr Lucky Man.
Ich habe dir ein Thema mitgebracht, über das ich heute sehr gerne in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen würde. In dieser ersten Podcast-Folge. Und dabei geht es um Kill Your Ego. Das heißt, das Thema Ego, Egoismus, was macht das mit uns? Wo bremst uns das aus? Wo ist es vielleicht auch wichtig? Und in dem Zusammenhang halt dieses Thema Kill Your Ego, also wie wichtig es aus meiner Sicht einfach ist, in Situationen immer wieder in der Lage zu sein, sich nicht von Stolz und Ego und Dingen, die dich nicht zu deinem Ziel bringen, ausbremsen zu lassen, sondern halt auch einfach mal die Eier in der Hose zu haben, sozusagen, zu sagen, okay, wow, wir haben jetzt eine halbe Stunde diskutiert, du nervst mich gerade ein bisschen, weil es vielleicht auch ein bisschen emotional geworden ist, aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich gebe dir recht. Weißt du?
Oh ja. Oh ja. Das ist ein Thema, was sehr viel mit Schmerz verbunden ist, glaube ich. Also was jetzt nicht unbedingt so sexy ist, dass du ständig wiederholen willst, aber gleichzeitig sind das ja, also ich sag mal, die Momente, die du gerade geschildert hast, nach dieser halben Stunde Gespräch, das ja die Momente, in denen du persönlich irgendwo mit am meisten durchwächst, oder findest du nicht?
Mega, also ich finde es immer mega befreiend, deswegen, also es ist halt so ein Thema, was mich auch häufig begleitet, häufig auch irgendwie im Business-Kontext oder so, wenn du halt Diskussionen führst. Und ich glaube, es liegt ein Stück weit vielleicht auch im Naturell des Menschen, irgendwie Recht behalten zu wollen oder sich ab irgendeinem gewissen Punkt auch nicht mehr so die Blöße geben zu wollen, jetzt zu sagen, okay, ich stelle jetzt einfach mal mein Ego zurück und sag, das macht wirklich mehr Sinn, was du sagst, als das, was ich gesagt habe. Und deswegen ist es halt so spannend, weil also diesen Moment zu überwinden und dann trotzdem diese Freiheit zu verspüren, wenn du es dann gemacht hast, weil du dann irgendwie merkst, okay, was gibt's für ein größeres Zeichen von Stärke, als Schwäche zu zeigen, ne?
Oh ja. So. Und vor allem, ich sag mal, nach dieser fiktiven Situation, halbe Stunde Gespräch, kannst du auf der einen Seite rausgehen und sagen, okay, du hattest recht, und das wirklich glauben und zu sagen, okay, warum hat er eigentlich recht, und das zu analysieren und zu gucken, okay, ja, Mann, da war ich falsch, da ist meine Ansicht auf das Leben oder auf die spezielle Sache falsch. Ich glaube, aus genauso vielen Fällen gibt es einfach die falsche Intention, so diese Trittbrettfahrer, dass du nach einer halben Stunde Gespräch sagst, ja, du hast recht, aber das gar nicht so meinst, sondern eher so, um der weiteren Diskussion Emotionalität aus dem Weg zu gehen. Und das ist dann ja tendenziell noch viel, viel toxischer, als vielleicht das Ding bis zum Ende auszutragen. Und dementsprechend kann ja die gleiche Aussage total andere Dinge auslösen. Das heißt, mit der richtigen Intention da reinzugehen und zu sagen, dann wirklich an sich arbeiten zu wollen und die Self-Awareness zu haben, dass man vielleicht falsche Ansichten hatte, das ist ja nochmal ein ganz anderer Step, als auch das Ding erstmal zu sagen, ist einfach, will ich damit sagen. Aber es dann wirklich auch so zu meinen und daraus Schlüsse abzuleiten, das ist der eigentliche Keypart.
Eben, du hast absolut recht. Also du kannst natürlich auch einfach sagen, ja, hast recht, weiteren Diskussionen aus dem Weg zu gehen, weil du so denkst, ja, red du mal. Und es kann halt wirklich, und deswegen kommt es halt auch manchmal so komisch rüber, wenn ich das dann in manchen Situationen mit Leuten habe, die mich dann so komplett perplex angucken. Und dann so sagen so, oder mir so sagen wollen, so, wie? Wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten über irgendwas diskutiert und jetzt sagst du einfach, dass ich recht habe? Wie krass, so, ne? Ja. Also, weil es halt so unnatürlich ist und irgendwie auch so einen komischen Eindruck vielleicht erstmal vermittelt, aber gleichzeitig irgendwie so wertvoll ist.
Aber daran merkst du auch, wenn das als krass in Anführungsstrichen wahrgenommen wird, dann merkst du ja, dass die Person eher mit einer Einstellung an dieses, okay, du hast recht, reingeht, dass der erwartet, dass du das nur sagst, weil du der Diskussion aus dem Weg gehen willst. Also es ist super, super selten, dass das in Gesprächen funktioniert oder dass das in Gesprächen passiert, will ich damit sagen. Weil was ist denn der eigentliche Schluss daraus, wenn jemand sagt, okay, du hast recht, so? In den meisten Fällen interpretierst du doch in die Aussage des anderen herein, dass er es nur sagt, um den Weg aus dem Weg zu gehen und nicht, weil er wirklich an deine Aussage glaubt. Ich glaube, das ist sehr tief verankert in unserer Kommunikation. Und guck mal, ich meine, wir reden jetzt ja viel miteinander und da merke ich, gibt es so eine konstruktive Ebene, wo es wirklich darum geht, okay, wenn man dann auch sagt, derjenige hat recht, dann meint man das auch so. Aber wie viele Situationen kennst du im Arbeitsalltag, in deinem Job, in deinem vielleicht auch Freundeskreis, mit den Leuten, die du nicht so eng bist, wo du das genau aus der anderen Intention sagst? Also selbst wenn du, ich sag mal, dir um die Sachen bewusst bist, heißt es ja nicht, dass du das vollumfänglich jederzeit anwendest, sondern dann wird es ja gerade spannend, in welchen Situationen wendest du es an oder bist du so und in welcher Emotion bist du halt nicht so und warum ist es so?
Ja, also ich glaube, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht falsch, in so einem Gespräch einfach irgendwann zu sagen, okay, belassen wir es dabei, oder vielleicht auch einfach zu sagen, okay, du hast recht, weil man damit weiß, dass die Diskussion endet, wenn man für sich selbst schon so sicher ist, dass das Ganze quasi nicht mehr zielführend ist, sich aber mit seinem Punkt wirklich einfach sicher ist und weiß, dass das ganze Gespräch quasi an dieser Stelle keinen weiteren Mehrwert bringt. Ich glaube, dann ist es gar nicht mal unbedingt schlecht, dann einfach zu sagen, okay, vielleicht hast du recht oder du hast recht oder sowas in die Richtung, weißt du? Manchmal gibt es halt die Situation, wo es halt genau anders ist und man eine Diskussion führt und im Laufe der Diskussion seinen Standpunkt verändert. Das ist ja so der Punkt, ne? Dass du im Laufe einer Diskussion deinen Standpunkt veränderst und dann an diesen Punkt kommst. Wenn dem nicht so ist, finde ich es absolut okay, auch einfach mal, um dann einfach weitere komische Situationen zu vermeiden, irgendwie zu sagen, ja, vielleicht hast du recht.
Würdest du das in jedem Kontext oder bei jeder Diskussion unterschreiben? Also ich glaube, das hängt so ein bisschen auch von der Wichtigkeit ab, oder?
Ja.
Das ist, stell dir ein Thema vor, es geht um die, keine Ahnung, Entscheidung, wie du deine nächsten 5 Jahre verbringst oder ob du deine nächsten 5 Jahre bei dem Arbeitgeber oder hier oder da verbringst, würdest du das dann auch noch unterschreiben? Also wirklich Lebensinventare, Entscheidungen, die aus so einer Diskussion dann abzuleiten sind, die man zusammentreffen muss.
Kommt so ein bisschen drauf an, ne? Also ich sag mal so, dem Ganzen vorausgeht ja, dass du dem Gegenüber wirklich Recht gibst, weil du ihm, also weil du seinen Standpunkt ja in dem Moment annimmst. Und ich glaube, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche persönlichen Konsequenzen das für einen hat, ne? Wenn das dann unterm Strich bedeutet, dass du einen Job nicht bekommst oder irgendeine Chance nicht bekommst oder irgendwie du im Leben dadurch schlechter dastehst, dann könnte das natürlich eine zusätzliche Motivation sein, irgendwie bei deinem Standpunkt, den du eigentlich gar nicht mehr vertrittst, zu bleiben, weil du Angst hast. Dann sind wir wieder beim Thema Angst, ne? Also schon eine spannende Frage. Sicherlich nicht auf alle Situationen anwendbar, aber ich glaube, der Kern der ganzen Geschichte ist trotzdem ziemlich wertvoll, einfach zu erkennen, okay, was ist das Ziel eines Gesprächs oder vielleicht auch das Ziel einer Diskussion? Das Ziel einer Diskussion ist ja nicht, Recht zu haben, sondern das Ziel einer Diskussion ist ja, den bestmöglichen Output für beide Seiten zu generieren, egal von welcher Seite er kommt. So, das ist ja für beide dann am Ende auch das Wertvollere, als dass einer da als Sieger aus einer Diskussion hervorgeht. Also was bringt es dir in dem Kontext, der Sieger einer Diskussion zu sein?
Ja, lass uns nochmal den Begriff Ego losgelöst jetzt vielleicht von Diskussion oder Argumentation betrachten. Ich meine, natürlich zeigt sich dein Ego dort sehr, sehr häufig, weil es einfach ja in Kooperation mit anderen Personen schneller emotional werden kann, als wenn du nur mit dir selbst bist. Aber nichtsdestotrotz, super, super spannend fand ich das in einem Buch, das ich gelesen habe, dass dein Ego sowieso immer in der Vergangenheit lebt. Weil was ist dein Ego? Ist ja, ich sag mal, das, was du bewusst weißt und denkst. Und Daniel Kahneman hat schnelles Denken, langsames Denken, wo er sagt, viele unserer Entscheidungen werden so schnell getroffen, die tun wir nicht bewusst, sondern unterbewusst. Was kommt aber in dein Unterbewusstsein? Das ist das, was du heute denkst über die Erfahrungen, die du gerade machst. Und wenn du das, was du, stell dir vor, wir sind jetzt in einer Diskussion und gehen schlecht auseinander, reden irgendwie 3 Wochen nicht miteinander und keine Ahnung, wir können uns nicht einigen. Dann würde ich ja abspeichern, ja, war ein Scheißgespräch, Daniel ist nicht einsichtig und die nächsten Gespräche werden immer so laufen. Das speichert mein Unterbewusstsein ab. Das heißt, mein Ego oder ich in meinem Bewusstsein, aufbauend auf meinem Unterbewusstsein, werde ja in die nächsten Gespräche mit einer ganz anderen Haltung reingehen, als wenn ich jetzt die Erfahrung abspeichern würde und okay, wir haben uns nicht geeinigt, aber manchmal ist es eben auch okay, sich zu einigen und es kommt darauf an, dass man am Ende des Tages die kooperativste Lösung findet. Das ist ja, sind ja 2 Entscheidungen, die du heute triffst in deinen Gedanken, die dann zu deinem Unterbewusstsein werden und dann zukünftig dein Ego werden. Das heißt, dein Ego lebt ja, wenn du es nicht aktiv beeinflusst und deine Entscheidungen, die du heute triffst, nicht aktiv hinterfragst, basieren die ja immer auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit, die du gemacht hast.
Ja.
Oder was sind deine Gedanken dazu?
Ich denke gerade drüber nach. Ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, dass du damit schon irgendwie recht hast. Also ich glaube, es ist halt auch immer ein Stück weit Angst. Also Ego ist irgendwie für mich ganz oft ein Sinnbild von Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor Zurückweisung, Angst vor Bloßstellung. Je mehr das Ego im Vordergrund ist, desto mehr Ängste sind vielleicht im Hintergrund, die das Ego so stark machen. Angst, Dinge zu verlieren, Angst, eine Niederlage zu erleben, nicht genügend Selbstbewusstsein, um eine Niederlage als solche auch anzuerkennen, ohne dass es direkt den innersten Kern angreift. Solche Themen sind mir da ganz stark im Kopf. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass das Ego an sich per se etwas Schlechtes ist, was man immer in den Hintergrund rücken sollte, das will ich damit gar nicht sagen. Ich glaube, ein gesundes Ego, wie man so schön sagt, an manchen Punkten, ist sicherlich auch ein Stück weit wichtig. Aber Leute mit einem sehr ausgeprägten Ego oder Leute, die Probleme haben zu verlieren, die Probleme haben, irgendwie in einer Diskussion auch mal nicht als der Rechthabende hervorzugehen, das sind die Leute, die ein großes Ego haben und dementsprechend auch vielleicht mehr Angst damit einhergeht.
Aber ja, also was ich daraus mitnehme ist, es geht immer irgendwie darum, so seine Selbstansicht von sich zu schützen, die man gerade hat in diesem Moment. So, und Ego quasi, wenn es darum geht, Niederlagen sich einzugestehen oder zu merken, dass man Unrecht hatte, dann ist es ja immer ein Veränderungsprozess, der erstmal wehtut, weil die Glaubenssätze, die bis dato in dir verankert waren, ja deine Realität waren. wann glaubst du oder wer glaubst du erkennt, dass er das aus einer schlechten Emotion macht, also aus, ich sag mal, aus einer Angsthaltung? Und du sagst gesundes Ego, wann glaubst du, erkennt man, dass man das jetzt aus einem, ich sag mal, soliden Fundament macht, wo man wirklich berechtigterweise sagt, okay, das, wie ich jetzt über eine Sache glaube und das ist richtig und ich bin auch okay, wenn wir dann in einer Diskussion nicht übereinkommen, weil ich so fest davon überzeugt bin, dass meine Ansicht richtig ist. Weil es gibt die Leute, die sind 100% von sich überzeugt, am Ende des Tages basiert das aber auf falschen Glaubenssätzen und dann kommst du und bist auch 100% von dir überzeugt, aber ich sag mal, das vielleicht richtig wäre, wenn es das geben würde, Glaubenssätze. Wie erkennt man das und in welchen Momenten separiert man da und differenziert man?
Also du glaubst für dich selbst jetzt, ne? Auf dich selbst bezogen, ja?
Also, ja, genau. Also wenn ich mich jetzt hinterfragen müsste, genau.
Also ich glaube, es ist super schwierig, weil dafür musst du halt echt eine relativ hohe Selbstreflexionsebene irgendwie schon angenommen haben, aber ich glaube, es ist immer der Punkt, dass du deine Motive innerhalb dieser einen Situation sozusagen hinterfragst. Was ist jetzt der Grund, dass ich an meinem Standpunkt vielleicht so akribisch festhalte? Ist es der Punkt, dass ich wirklich und auch nachdem ich mich mit dem Gegenstandpunkt auseinandergesetzt habe, immer noch absolut und wirklich auch tiefgehend mit dem Gegenstandpunkt auseinandergesetzt habe, immer noch tiefgehend davon überzeugt bin, dass mein eigener Standpunkt der richtige ist? Oder ist es so, dass ich in mir gerade eine gewisse Emotionalität spüre und ich den anderen vielleicht das Ding jetzt nicht gewinnen lassen will oder irgendwie Angst habe vor Zurückweisung oder Angst, dass sich ein Umstand dadurch verändert, dass ich jetzt zugebe, dass der andere recht hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, sich zu hinterfragen, was ist das Motiv dafür, dass mein Ego gerade den Platz hat, den Raum einnimmt, den es halt einnimmt.
Oh ja, sehr spannend. Und auf was basiert das, ne? In dem Zusammenhang vielleicht nochmal das Thema so, sich weiterzubilden. Und Bildung kommt mir gerade in den Kopf. Also durch die ständige Beschäftigung mit den Perspektiven anderer, in Form von Büchern, YouTube-Videos, Gesprächen, challengest du ja auch immer so deine eigenen Grundsätze und Glaubenssätze. Wenn du, keine Ahnung, dir gestern ein A6 geleast hast mit deinen 22 Jahren direkt nach der Ausbildung und dann guckst du dir einen Tag später ein YouTube-Video an von Warren Buffett, der sagt, investieren statt spending money, so, dann kriegst du erstmal eine neue Perspektive und merkst vielleicht, dass dein Glaubenssatz oder deine Entscheidung in der Vergangenheit falsch war. Und auf der anderen Seite denke ich mir jedes Mal so, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wenn man sie auch immer nennen will, also die Leute, wo man die tendenziell von sich behaupten, sie bilden sich viel weiter, wie viele das einfach nur machen, um sich gut zu fühlen, so, und keine Ahnung, dann auf dem Samstag irgendwo hinfahren zu einem Seminar und denken, boah, ich bilde mich jetzt weiter, aber daraus nichts abgeleitet wird, so dass du immer noch die gleiche Person bist, dass du nichts änderst, dass du keinen Glaubenssatz änderst, deine Entscheidung nicht hinterfragst, das sehe ich so häufig. Und ich habe mich in dem Zusammenhang halt immer gefragt, so Tony Robbins beispielsweise, der Godfather, spricht davon, dass er seine Persönlichkeit konstruiert hat. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise so gemeint, dass du, wenn du heute aktiv deine Glaubenssätze veränderst und deine Entscheidung hinterfragst aus dieser Ego-Perspektive, also wie speicherst du die Gedanken, die du heute hast, ab als Erinnerung, die dann letztendlich dein Ego formen? Das ist ja eine reine Konstruktion. Wie gesagt, wenn dir ein schlechtes Gespräch passiert, kannst du ja auf der einen Seite das abspeichern als, okay, es ist gut, Meinungsverschiedenheiten zu haben, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir wieder zusammenkommen. Oder du speicherst es ab als, wir kommen nie zu einer Lösung und Daniel basiert auf komplett falschen Annahmen und ist total stur etc. Und so konstruierst du ja in Anführungsstrichen deine Persönlichkeit mit, oder?
Ja, genau. Also ich glaube halt, das Problem ist, also du redest gerade von den einen, die ihre Glaubenssätze wirklich hinterfragen und die anderen, die irgendwie zu so Seminaren und sowas gehen und dann irgendwie danach eigentlich genau das Gleiche sind, was sie vorher waren, weil sie nie an diesen Punkt kommen. Die dritte und wahrscheinlich größte Gruppe sind ja die Leute, die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Also wie viele Leute rennen auf dieser Welt rum, ohne das jetzt zu sehr wertend zu meinen, aber und hinterfragen einfach gar nicht ihre Glaubenssätze oder wo diese herkommen. Das sind ja schon kleinste Dinge, die du dann manchmal gar nicht, vielleicht kommen manche Leute oder gerade so Menschen, die nicht gerne teilen oder so. ganz simples Beispiel. Wie viele von denen fragen sich halt wirklich, also kommen an diesem Punkt überhaupt, und das ist, glaube ich, das größte Problem, warum teile ich eigentlich nicht gerne? Warum fällt mir das so schwer, etwas von dem, was ich habe, abzugeben? So, und an diesem Punkt erstmal zu kommen, seine Glaubenssätze zu hinterfragen und dementsprechend auch neu zu konstruieren, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn du erstmal an diesem Punkt bist, diese Selbstreflexion erreicht zu haben, dann ist alles andere sozusagen nur noch Arbeit. So, aber also nur noch in Anführungszeichen. Aber komm erstmal an diesen Punkt, dir die richtigen Fragen zu stellen, womit wir wieder bei diesem typischen Satz sind: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wie viele Menschen kommen gar nicht an diesen Punkt, dass sie verstehen, alles klar, vielleicht teile ich nicht gerne, weil ich in meiner Kindheit immer super wenig hatte und total darauf aufpassen musste, was ich hatte, weil, keine Ahnung, mein neues Paar Schuhe, was ich hatte, das musste dann für 2 Jahre halten, bevor ich das nächste neue Paar Schuhe bekomme. Und dementsprechend habe ich immer sehr darauf aufgepasst, dass die Dinge, die bei mir sind, auch bei mir bleiben. Was auch immer, ne? Es können ja super viele Dinge sein, nur ich glaube, die meisten Menschen, wahrscheinlich sogar irgendwie 80% der Menschen, kommen ja gar nicht an den Punkt, dass sie sich diese Frage irgendwann mal stellen, sondern sehen sich einfach als den Menschen, der sie halt sind.
Ja, Punkt. Und dann ist ja jetzt ja nur noch die Preisfrage, wie komme ich an den Punkt, mich da so dahingehend zu hinterfragen, dass es langfristig für eine Verbesserung in Anführungsstrichen meiner Fragen sorgt?
Das ist eine Frage, auf die ich tatsächlich gerade keine gute Antwort habe, witzigerweise. Aber das ist ja auch vielleicht ein bisschen der Charakter. Bitte?
Das passiert sehr selten, fällt mir gerade mal so auf.
Ja, das ist vielleicht passiert das selten, wobei, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch ein bisschen der Charakter des Podcasts, oder? Ich meine, wir haben ja immer gesagt, auch schon im Intro, es geht nicht darum, dass wir uns hier als die Gurus der Persönlichkeitsentwicklung sehen, sondern manche Fragen vielleicht auch einfach Fragen bleiben. Ich glaube aber so erster Impuls gerade wäre so, ich glaube, du brauchst immer irgendwie einen Trigger von außen. Entweder ist dieser Trigger ein krasser Schmerz, der dich die richtigen Fragen stellen lässt. Vielleicht musst du mal richtig am Boden gewesen sein, um Grundsätze zu hinterfragen. Vielleicht musst du mal so richtig auf die Fresse gefallen sein. Das ist so der erste Punkt. Oder du brauchst halt eine Person, der du auf der einen Seite so sehr vertraust und auf der anderen Seite die dich so sehr challenged, dass sie dir diese Fragen stellt und du ihr das halt auch abkaufst, der Person. So, dass es nicht irgend so ein Dahergelaufener ist, so nach dem Motto, lass dir mal reden, sondern du hast eine gute Ebene zu dieser Person und die stellt dir dann plötzlich die Frage, sag mal, hast du dich eigentlich mal gefragt, warum du so ungern teilst? So, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Und hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie du das vielleicht in naher Zukunft verändern kannst? Willst du das überhaupt verändern? Also, so jemanden, der dich dann halt auch challenged, also so, es muss ja gar nicht immer dieser klassische Mentor sein, von dem dann immer direkt alle reden, sondern vielleicht ist es einfach ein guter Kumpel von dir, der vielleicht in gewissen Hinsichten 2 Levels weiter ist als du, der dich challenged und der dir so den Anstoß gibt. Vielleicht ist es auch aber einfach nur ein Buch, was du mal lesen musst, was dich irgendwie so triggert, dass du dann anfängst, dir die richtigen Fragen zu stellen. Also du merkst gerade, es sind so mehrere Gedanken, die ich habe, die vielleicht dafür sorgen können, dass man da hinkommt. Ja.
Was aber ja ursprünglich was dem ja vorausgeht, ist, irgendwie so aus seiner Bequemlichkeit rauszukommen oder entweder dazu gezwungen werden, aus seiner Bequemlichkeit rauszukommen, durch die Niederlage, die man dann erlitten hat, oder halt aktiv dafür zu sorgen, dass du aus dieser Bequemlichkeit rauskommst. Du hast gesagt, man muss so den krassen Schmerz einmal haben. So, es gibt ja die Art, sich zu verändern. Einmal, dass man super starken Schmerz hat oder dass man sagt, es gibt ein Bild, da will ich unbedingt hin. So, das sind ja die beiden Arten, wie du Motivation schöpft. Einmal hinzu, weg von. Mhm. Und da, finde ich, dreht sich oder schließt sich wieder der Kreis zu dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, die ich eben so kurz, wo ich sagte, keiner will sich wirklich verändern, sondern es geht jeder dahin, um sich gut zu fühlen. Wer geht da aus seiner Bequemlichkeit heraus? Wer fragt denn auch mal Leute nach solchen Sachen? Wer verändert vielleicht sein Umfeld aktiv dahingehend zu Leuten, dass er sich mit Leuten auseinandersetzt, die ihm vielleicht unangenehme Fragen stellen? So, das sind ja alles aktive Entscheidungen, die du treffen kannst. Und guck mal, jeder redet immer von so, oh, wie ist der da hingekommen und Erfolg und hier und da. Und ich finde, das ist immer so scheinheilig, weil es geht doch gar nicht so um das große Ganze am Ende, sondern es geht doch eher darum, so, welchen Step kann ich heute machen? Was sind die vielen kleinen Entscheidungen, die dahin führen? Und diese kleinen Entscheidungen können sich so schon dahin summieren, dass du in 1, 2, Wochen, Monaten, Jahren schon an dem Punkt bist und dass nicht so diese mentale Hürde ist, boah, wie soll ich anfangen, wo soll ich anfangen, sondern einfach mal sich hinzusetzen und zu fragen, okay, ich bin bequem geworden, okay, wer kann mir helfen, aus dieser Bequemlichkeit rauszukommen, welches Buch, welche Person, welcher Freundeskreis, welches Hobby, etc.
Absolut. Also ich muss gerade total an diese Metapher denken. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild mal gesehen hast bei, keine Ahnung, Instagram oder so. Das ist dieses Bild, da fragt so jemand, who wants change? Und dann melden sich irgendwie so alle. Und dann ist der nächste, die nächste Szene sozusagen, who wants to change? Und dann meldet sich halt keiner mehr.
Oh ja.
Weil halt irgendwie alle reden immer von Veränderungen und man will dies und man will das. So, aber wenn es darum geht, bei dir selbst anzufangen und auch mal so aus der Komfortzone rauszugehen und dich zu hinterfragen und nicht alles andere um dich herum zu hinterfragen, was ja auch, glaube ich, ziemlich schwierig für manche ist. Viele fangen immer an, sich in diese Opferrolle zu packen, ne? Und sagen immer, oh, das ist schwierig und das ist ein Problem und ja, ich kann ja auch gar nichts gegen machen, weil das und das ist ja auch so und außerdem habe ich ja auch irgendwie total die schlechten finanziellen Backgrounds und es ist ja auch alles so schwierig und ich wohne ja auch so weit weg und ach, mir fallen tausend Ausreden zu tausend Situationen ein. Dann aber einfach mal bei sich selbst anzufangen und zu gucken, okay, was kann ich dafür tun, dass sich meine Situation verändert und bin ich auch bereit? Das ist halt dieses Thema Bereitschaft, ne? So, und ich glaube, da scheitert es einfach bei den meisten, weil sie sagen, okay, es ist ja alles irgendwie ganz in Ordnung, so wie es ist. Und damit können, glaube ich, viele Menschen dann halt auch einfach leben und geben, glaube ich, auch relativ schnell auf, glücklich zu sein und an sich so zu arbeiten. Oder sehen vielleicht auch einfach nicht dieses bigger picture dabei, ne? Sehen vielleicht gar nicht so, was bringt mir das, wenn ich mich in den nächsten Wochen mal tiefgehend mit gewissen Fragen beschäftige? Was bringt mir das auf die nächsten Jahre gesehen? Wie kann das mein Leben in Beruf, Beziehungen und so weiter und so fort verändern, ne?
Ja, und wow, sehr, 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 sehr gut, dass du sagst. Sehr, kann ich absolut zustimmen. Und ich glaube, genau aus dem Grund ist auch diese Debatte des lebenslangen Lernens, so heißt es, scheinheilig. Weil, was heißt denn Lernen? Lernen heißt doch, irgendwas aufzunehmen und sich dann zu verändern und neue Sachen anzunehmen und Dinge zu hinterfragen. Und wenn du diese ganzen Umfragen siehst, in Richtung, was wünscht sich die junge Generation für ihren Arbeitgeber, etc., steht immer Lernen irgendwie ganz oben in der Pyramide. Jeder will irgendwie lebenslanges Lernen und Weiterbildungsmöglichkeiten und Weiterentwicklung und Selbstentfaltung. Aber wer tut denn wirklich was dafür? Wer nimmt denn die Ressourcen und Chancen, die er heute schon hat, so wahr, dass er das auch wirklich lebt? Die meisten schreien doch immer nur danach, dass sie noch einen besseren Kurs kriegen, noch eine bessere Person, die ihnen das sagt, noch bessere Umstände, aber befassen sich nicht mal mit den Kleinigkeiten, die sie heute schon tun könnten, um einfach an sich zu arbeiten und zu lernen. Weißt du, ich glaube, das ist in vielen Teilen auch einfach scheinheilig und der Ruf nach etwas Schönem, was sich auf dem Papier gut anhört, aber wo keine wirkliche Action hintersteht, denn zu lernen oder sich zu verändern, gehört auch immer Action dazu. Und das ist harte Arbeit. Und das ist nicht so, ja, ich beschäftige mich mit mir selbst und meditiere 5 Stunden und dann weiß ich, wer ich bin und dann habe ich mein Warum gefunden. Sondern das ist einfach Arbeit und sich ständig zu hinterfragen, wirklich auch Dinge mal aufzuschreiben, sich gewisse Fragen zu stellen und auch in diesen Schmerz immer wieder reinzugehen aktiv, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die diesen Schmerz fördern, der Veränderung. Das ist halt Arbeit. Und das will in dieser Debatte dann halt auch wieder keiner sehen.
Definitiv. Also ich glaube, vielen Menschen fehlt auch einfach so ein bisschen der Frame, ne? Also ich glaube, es gibt schon einige Menschen, die irgendwie grundsätzlich bereit dazu sind, sich zu verändern. Sie brauchen nur diesen Anstoß und diesen Frame. Und ich glaube und hoffe, dass wir mit diesem Podcast auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass wir so Frame-Elemente bringen. Also typisches Thema Routinen, so. Was ist meine Morgenroutine? Was ist meine Abendroutine? Werden wir in den nächsten Folgen sicherlich nochmal drauf kommen. Ich glaube, der Erfolg liegt letztendlich darin, in dem, was du täglich tust. Du bist das, was du jeden Tag in einer gewissen Frequenz tust. Und ich glaube, da fängt das Problem an. Viele sehen nur diesen großen Berg vor sich, diesen großen Berg der Veränderung. Das und das und das und das müsste ich eigentlich alles machen. Aber sehen nicht, dass in diesen kleinen Aktionen, in diesem jeden Tag Ding, in diesem Morgenroutine, Abendroutine, sich mal Dinge aufschreiben, so dieser Frame, ne, dieser Rahmen einfach um diese ganzen Dinge, dass das letztendlich das Entscheidende ist, um voranzukommen und sich zu verändern. Sehen alle immer nur diesen riesen Berg, der erklimmt werden muss und wie soll ich das denn jetzt machen? Das ist genauso wie diese Frage, wie esse ich eine Kuh, wenn ich denn eine Kuh essen wollen würde? du gehst ja auch nicht hin und beißt rein in diese Kuh und würdest sie so essen, sondern es gibt gewisse Steps, die dem vorausgehen, die ich jetzt nicht im Detail irgendwie hier beschreiben möchte. aber bevor du in dein Stück Fleisch beißt, gibt es auf jeden Fall einige Schritte. Und so musst du halt auch irgendwie dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung betrachten.
Und du sagst, du bist das, was du jeden Tag tust. Und vor allem bist du ja das, was du jeden Tag denkst. So, du entscheidest aktiv heute, welche Erfahrungen du machst oder wie du das, was dir passiert, ansiehst und wie du das dann abspeicherst. Typischerweise ist dieses Beispiel vom Anfang, wie du das wie jetzt eine fiktive Diskussion von uns, wie wir die sehen könnten, wenn wir uns nicht einigen. So, ja. Was du jeden Tag denkst und tust, das fördert oder formt dich in 10 bis 20 Jahren. Und deswegen ja auch dieser Satz, deine Zukunft liegt nie vor dir, sondern sie liegt immer in dir, weil du durch deine heutigen Gedanken und Taten das bestimmst, was morgen passiert. Und in dem Zusammenhang finde ich halt super, super, super hilfreich den Satz, sich jedes Mal zu fragen. Ich meine, du kennst das ja. Wenn du in einer negativen Emotion bist, das merkst du ja relativ schnell. So, die Self-Awareness hat man ja in der Regel, weil man merkt, okay, ich bin gerade irgendwie sauer, ich bin gerade wütend, ich bin gerade deprimiert, ich bin gerade traurig. Und sich in dem Moment zu fragen, wenn einem was Schlechtes widerfährt, was dafür sorgt, dass du in eine solche Emotion gehst, sich zu hinterfragen, okay, was würde der Daniel in 10 Jahren tun? Ich finde die Frage unglaublich mächtig, weil du dann ja aktiv anfängst, andere Erfahrungen abzuspeichern und deine Zukunft heute schon vorzuleben und die Zukunft heute schon insofern zu beeinflussen und zu konstruieren, da haben wir es wieder, sodass in 10 Jahren genau das passiert, weil sich dann wieder die Erfahrungen, die du heute machst, in deinem Ego, in deinem Unterbewusstsein abspeichern und dann zu deiner Realität in 3, 5, 10, 20 Jahren werden.
Das ist ein super spannender Punkt. Wir haben ja letztens schon mal kurz drüber gesprochen, über dieses, was würde der Daniel, der Louis in 10 Jahren tun. Ich glaube, was dem halt wieder vorausgeht, ist halt erstmal, und da hatten wir ja, glaube ich, auch so eine kleine Meinungsverschiedenheit, du musst halt auch erstmal irgendwie wissen, wer der Daniel in 10 Jahren sein soll. Also ich glaube, du brauchst halt ein relativ klares Bild davon, was ist denn eigentlich mein Ideal? Was ist so mein Idealbild von mir selbst und wie weit bin ich davon entfernt? So dieses typische Standards versus Ansprüche vielleicht auch. So, was ist mein Ideal? Wer will ich in meiner idealen Welt sein und welche Punkte fehlen mir dafür noch? Und ich glaube, viele Menschen stellen sich diese Frage erst gar nicht. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? Sich die richtigen Fragen stellen. Und ich glaube, wenn du, also das ist halt wieder dieser entscheidende Punkt. Komm erstmal an den Punkt, dir dein eigenes Ideal zu schaffen. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du viele Situationen auch einfach ganz anders bewerten, weil du dann einfach weißt, okay, der Daniel in 5 Jahren, der würde so und so mit dieser Situation umgehen und der würde das und das antworten und du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
Definitiv. Wobei ich da auch nicht diese Hürde zu groß machen würde, in Anführungsstrichen, um sich davon abzuhalten, sondern ich sag mal, wenn du, nehmen wir wieder das Beispiel Diskussion, schon sagst, okay, war jetzt irgendwie nicht so cool, aber ich glaube, die nächste Diskussion wird besser. So, dann ist es ja schon mal ein kleiner Step und du beeinflusst das, was in der nächsten Diskussion passiert, zwischen uns beiden jetzt beispielsweise, schon aktiv. So, es muss ja noch nicht heißen, okay, der Louis in 10 Jahren, der würde XYZ machen und das sagen und darauf reagieren. So, das ist, start small, das sind kleine Steps, würde ich damit sagen.
Ja, würde ich unterschreiben. Wir waren ja ursprünglich bei dem Thema Kill Your Ego, wir sind ein bisschen abgeschweift. ich habe trotzdem noch mal eine Frage zu dem Thema Kill Your Ego. Wann hast du das letzte Mal dein Ego gekillt?
Oh ja, sehr spannend. Ich sag mal, das letzte Mal, wo es wirklich mit Schmerzen verbunden war, oder ich sag mal mit einem riesigen Lerneffekt, war tatsächlich eine Diskussion, die präsenteste emotionale Reaktion hervorgerufen hat, sag ich mal, ist tatsächlich so dieses, da hatten wir letztes Jahr ein Gespräch, da ging es so um Entscheidungen in Richtung Business, wie gehen wir Sachen an, wie sehen wir Dinge, was ist die Philosophie. Da ist es ja genau zu dem Punkt gekommen, was wir am Anfang immer gesprochen haben, so dann nach einer halben Stunde emotionalem Talk zu sagen, okay, ich glaube, du hast recht. So, und das war im ersten Step eine Niederlage vielleicht für mich, wobei ich sie im Nachhinein nicht so interpretieren würde. Aber da war genau diese große emotionale dieser emotionale Anker. Ich glaube, im Kleinen passiert das ziemlich häufig aufgrund dieser Frage, die ich mir dann auch wirklich stelle, so okay, wenn du im Straßenverkehr sauer bist, wie würde der Louis in 10 Jahren reagieren? Und das ist ja auch schon auf einer ganz kleinen Ebene, das Ego zu killen. Es ist vielleicht nicht so dieses große und übermächtige und hat diesen riesen Output, aber es sind ja immer noch viele kleine Steps. Und wenn du das 10, 20, 30 Mal am Tag vergegenwärtigst, kommst du auch schnell an den Punkt. Aber ich glaube, das wäre so das letzte sehr, sehr bewusste. Darüber hinaus eher so, ich sag mal, immer noch bewusst, aber kleiner. Wie geht's dir? Wann würdest du behaupten, dass du das letzte Mal dein Ego so richtig, richtig gekillt?
Also erstmal cool, ich habe die Situation, die du da beschrieben hast, noch total vor Augen. Es war wirklich eine sehr, sehr spannende Diskussion, dass du
die Bank.
Die Bank, genau. Wie ist es bei mir? Also es sind bei mir auch sehr, sehr viele kleine Situationen. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es auch so, ich finde es inzwischen total sympathisch, wenn Leute das machen, und habe auch das Gefühl, dass es total sympathisch auf Leute wirkt, wenn man Schwäche zeigt, jetzt mal im ganz großen
Sinne. Das merkt man dir auch sehr bewusst an.
Sinne. Also wirklich einfach mal zu sagen, so, yo, das sind einfach Sachen, boah, kann ich einfach nicht. So, keine Ahnung, ich habe 2 linke Hände zum Beispiel, handwerklich so, und es nervt mich total. Und ich habe bis jetzt noch nicht den Punkt gefunden, da mal proaktiv was dran zu machen. So. Aber das dann auch einfach mal so zu sagen, bei allem, was man vielleicht auch gut an sich findet, keine Ahnung, einfach mal zu sagen, wow, nervt mich mega an mir. Und das dann auch so zu meinen, dass ich das und das nicht kann. So, und da dann auch zu stehen und vielleicht dann auch mal belächelt zu werden und trotzdem in seinem Kern sich nicht angegriffen zu fühlen, weil man einfach so confident ist, dass man, dass man trotzdem irgendwie cool dabei bleibt. Also ganz ehrlich, für mich ist es immer wieder eine Challenge, irgendwie den leichtesten IKEA-Schrank aufzubauen, weil ich es einfach nicht gut kann. So, aber es ist okay für mich so. Es ist, ich würde es gerne verändern und es nervt mich auch ein Stück weit, aber ich stehe da voll zu. Ne? So, und das ist, glaube ich, für mich so Kill Your Ego. Einfach so, das nicht so zu sehen, so wow, irgendwie das immer unter verdeckt zu halten oder immer irgendwie solchen Themen aus dem Weg zu gehen oder so, sondern offen und ehrlich dazu zu stehen, so wow, da bin ich echt nicht dein Mann. Das kann ich einfach nicht. So, das ist für mich.
Ich glaube, das entscheidende Wort, was du in dem Zusammenhang sagst, ist irgendwie Confidence. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu haben über die Stärken und Schwächen, die du hast. Und da beginnt halt wieder die Journey bei dir selbst, sich selbst zu hinterfragen, aus der Komfortzone. Es klingt ja immer so basic, aber wirklich daraus zu steppen und Dinge zu verändern, aktiv zu verändern, Gedanken, Taten zu verändern. Spannend. Wollen wir das Ganze mal zu einem runden Abschluss bringen oder hast du noch einen Gedanken?
Nee, tatsächlich wäre das jetzt auch mein Vorschlag gewesen, dass wir jetzt so ein paar Punkte vielleicht festhalten. Einen neuen Gedanken würde ich in diese Abrundung mit reinbringen, aber das passt trotzdem ganz gut zum Fazit. Also Kill Your Ego. Super spannendes Thema, finde ich, weil es halt ein Game Changer sein kann, wenn man in der Lage ist. Es kann super sympathisch wirken, Schwäche zu zeigen. Es macht dich auch irgendwie authentisch, wenn du in schmerzhaften Situationen auch einfach mal wirklich diesen Schmerz sozusagen überstehst und dann einfach sagst, jo, du hast recht. Und ich glaube, man kann ein großes Gefühl von Freiheit verspüren, wenn man das tut. Der Satz, es geht nicht darum, wer recht hat, sondern darum, was richtig ist. Das ist für mich auch nochmal so ein zusammenfassender Punkt. Irgendwie, warum diskutiere ich? Ich diskutiere doch nicht, um am Ende recht zu haben. Ich diskutiere doch irgendwie, um herauszufinden, was das Richtige ist. So, ich glaube, das verwechseln Menschen ganz, ganz oft. Und ich glaube deswegen, dass es super wichtig ist, in einigen Situationen in der Lage zu sein, sein Ego zu killen. Und manchmal dann trotzdem aber auch auf sein Ego zu beharren und bei seinem Ego zu bleiben, wenn man der Meinung ist, dass es jetzt gerade das Richtige ist. Wenn man denn dann die richtigen Motive immer präsent für sich hat und weiß, man macht es gerade aus dem richtigen Motiv heraus. Und abschließend würde ich noch zusammenfassend gerne den Punkt reinbringen wollen. Ich glaube, es ist auch super wertvoll, so eine Art Challenging Buddy einzuführen für sich. Jemanden, der einem sehr, sehr nahe steht, mit dem man einen relativ regelmäßigen Austausch hat und sich einfach immer wieder challengen zu lassen von diesem Menschen und sich von dem sagen zu lassen, ey, das und das fand ich gerade ziemlich Ego von dir oder hat da gerade dein Stolz aus dir gesprochen oder du selbst oder. Also eine Person, zu der du so eine Vertrauensebene hast, dass man sich da gegenseitig challengen kann und immer wieder so ein bisschen auf den Bahnen halten kann, weil das ist halt wie keine Ahnung, also Persönlichkeitsentwicklung insgesamt ist halt wie Zähneputzen, ne? Es ist halt nicht so, dass du da irgendwie einmal was machst und dann sind die Zähne für immer sauber, sondern du musst es halt irgendwie 2-3 Mal am Tag machen, damit deine Zähne sauber sind. Und so musst du dich halt auch mehrmals und regelmäßig damit auseinandersetzen und challengen, dass du halt auf der richtigen Spur bleibst.
Mega. Mein zentraler Gedanke, den ich mir mitnehmen würde, ist das Thema dein Ego oder das, wie du heute über Sachen nachdenkst und über Sachen denkst, basiert auf Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und wie häufig kommen wir in Situationen, dass wir Erfahrungen gar nicht selbst bestimmt haben, gerade in deiner Kindheit, gerade wenn dir dein Umfeld etwas gesagt hat, keine Ahnung, wenn alle keinen Bock in deinem Umfeld auf Arbeiten haben, dann hast du natürlich auch keinen Bock auf Arbeiten. Aber sich in dem Moment zu hinterfragen, okay, das sind jetzt Annahmen, die mir in der Vergangenheit weiß gemacht wurden oder die ich geglaubt habe, aber auf der Basis das zu verstehen und zu sagen, ab jetzt kann ich selbst konstruieren, wie ich auf Dinge reagieren möchte und sich davon zu lösen und sich nicht, also dass man sich davon entpersonifiziert, wenn es das Wort gibt, dass man sich nicht selbst als sich sieht, sondern immer von einer dritten Perspektive oder von außen einmal drauf guckt und sagt, ah, okay, ich reagiere jetzt, weil ich das und das in der Vergangenheit erlebt habe, aber kann meine Zukunft jetzt heute oder meine Erfahrung, die ich heute mache, aktiv bestimmen. Das ist so das, was mir seit längerem schon im Kopf ist und was ich jetzt auch hier ganz klar draus mitnehmen würde.
Definitiv. Also sich selbst aus einer Vogelperspektive zu sehen, das ist, genau, glaube ich, ein super spannender,
schön formuliert,
spannender Punkt. Nochmal ganz abschließend, ein bisschen off-topic, dieses Thema Glaubenssätze. Ich finde es so spannend, was für Glaubenssätze manchmal in einem herrschen zu gewissen Themen. Letztens, total banale Situation, irgendwie habe ich eine Tasche gepackt, irgendwie musste mal wieder für ein paar Tage irgendwie verreisen und los und so weiter und so fort. Und dann habe ich meine Schuhe auf den Tisch stellen wollen und war dann so, Alter, nee, kannst du nicht machen. Schuhe auf den Tisch stellen? Nee, geht nicht. Weil meine Mom früher immer zu mir gesagt hat, wenn du die Schuhe auf den Tisch stellst, dann gibt es Streit. So, das war einfach so ein Saying, so ja, what the fuck, so, das war einfach so ein Aberglaube, so ein Saying, das hat sie mir immer wieder gesagt, so, nee, Schuhe auf dem Tisch, da gibt's Streit. Und heute, mit 25 Jahren, bin ich immer noch gehemmt, meine Schuhe auf den Tisch zu stellen, wenn ich irgendwie irgendeine Tasche packe oder was auch immer, kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass man in die Situation kommt, seine Schuhe auf den Tisch stellen zu wollen, aber du weißt, was ich meine. Und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Glaubenssätze manchmal so tief in einem verankert sind, dass es sicherlich auch immer mal wieder eine Challenge ist, sich von diesen zu lösen, weil what the fuck, so, was soll passieren, wenn ich diese Schuhe auf den Tisch stelle?
Kennst du, isst du oder leckst du Messer ab?
Ah, das ist auch eine Spannung. Also ich mach's tatsächlich, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja. Ich finde, das ist auch so tiefgreifend, dass du, das hast du irgendwie als kleines Kind mal gelernt, nein, man leckt sein Messer nicht ab. Und mega, irgendwie bis heute, auch wenn du wüsstest, es würde nichts passieren, weil du ja mittlerweile so klar im Kopf bist, dass du selbst irgendwie weißt, was du tust und deine Reflexe und deine Motorik im Griff hast, machst du es immer noch nicht. Sehr spannend.
Ja, das ist wirklich spannend. Ja, cool. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Abschluss zu unserer ersten Podcast-Folge Mindset-Gelaber.
Oh ja. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, Herr Lucky Man.
Same, Herr Schulze.
Ich freue mich auf weitere Folgen.
Yes. Ich wünsche dir was, Herr Schulze. Mach's gut.
Bis dann. Bye-bye.